So, schönen guten Abend, hochverehrte Damen, werte Herren. Wir kommen jetzt schon zur Mitte des Semesters. Ab nächste Woche ist dann die zweite Hälfte dran. Erste Halbzeit endet heute mit einem Vortrag von Herrn Röhrle. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon ab und zu diese Vortragsreihen besucht haben, werden ihn in Erinnerung haben. Ich glaube, das ist mittlerweile Ihr vierter oder fünfter Vortrag, den Sie hier in Konstanz halten, wenn nicht noch mehr. Ja. Über Herrn Röhrle könnte ich und wüsste ich viel zu erzählen, vielleicht die wichtigsten Eckdaten Ihnen. Herr Röhrle hat sein Arbeitsleben an zwei großen Stationen verbracht. Er war lange Zeit bei der Post in der Finanzdirektion, Oberfinanzdirektion, muss man sagen.
Oberpostdirektion.
Oberpostdirektion, oh, Entschuldigung. Hat ja dort mit den Zahlen jongliert und geguckt, dass die Post auch tüchtig verdient an den Briefmarken. Und den zweiten Teil seines Arbeitslebens hat er ähnlich verwaltend gewirkt für die Caritas-Verband in Raum Stuttgart. Ja. Herr Röhrle hat, nachdem er eine Ausbildung da bei der Post durchlaufen hat und irgendwann mal, nennt man das Oberpostinspektor oder wie heißt das? Heißt das Oberinspektor bei der Post oder was waren Sie? Die Inspektorenlaufbahn bei der Post?
Ja, ich war bei der Post, war ich Postamtmann. Ja.
Postamtmann, so nennt man das. Gut, also wichtige, wichtige Begriffe. Hat er ein Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie gemacht und wurde Diplom-Betriebs- und Verwaltungswirt. Und nach seinem Beruf hat er etwas getan, das ich mir zumindest auch wünsche und Ihnen vielleicht auch. Er hat nämlich am ersten Tag seines Ruhestands sich an der Uni eingeschrieben und hat ein Studium nochmal begonnen. Und hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert und hat dann seinen Magister gemacht und weil es so schön war, dann auch noch einen Doktor drangehängt. Aus der Zeit kennen wir uns, Herr Röhrle hat in Cottbus dann promoviert an der Uni, wo ich wiederum einen Lehrauftrag hatte. Und das war ganz lustig, ich habe da ab und zu Blog-Seminare gemacht und Herr Röhrle fuhr dann mit und besuchte diese Seminare. Und immer wenn wir gemeinsam irgendeinen Hörsaal betraten, war eigentlich klar, wer da der Lehrende ist und wer der Student. Und das war für die Studenten, die Jüngeren, dann doch immer eine Überraschung. Und noch eine größere Überraschung war für die und immer auch für mich, wer der fitteste Student von allen war. Es ging immer um sehr junge Themen, wenn Sie so wollen. Ich habe dort Lehraufträge im Bereich Medienwissenschaft gehabt. Und derjenige, der am meisten zu sagen hatte, das war der Herr Röhrle. Nun denn, heute Abend hat er sich einen Begriff vorgenommen, nämlich den der Kausalität. Das ist für die Philosophie kein unbedeutender Begriff, ganz im Gegenteil. Das ist ein großer Brocken, um den, ja, sich sehr, sehr viel rankt. Ich denke, wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag. Viel Vergnügen.
Vielen Dank, Herr Friedrich. Jetzt ist genügend Hai unten, glaube ich. Und dann können wir also uns den ernsten Problemen hier widmen. Ihnen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, einen schönen guten Abend. Und ich drücke meinen Respekt vor Ihnen aus, dass Sie bei diesem schönen Wetter da reinsitzen, um sich einem trockenen Thema zu widmen. Es stimmt natürlich schon, das Thema mag interessant sein, aber es braucht nicht gerade beim besten Wetter interessant zu sein. Was ist Kausalität? Diese Frage ist nicht nur rein rhetorisch gemeint, sondern darauf weiß bis heute keiner eigentlich so eine richtige Antwort. Obwohl man schon seit der Erfindung der Philosophie sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und sofern auch ich heute Abend natürlich bei dem Erfinder der Philosophie, wenn man so sagen darf, bei dem Herrn Aristoteles an, der Ihnen sicher alle bekannt ist. Wir werden uns zunächst mit Aristoteles etwas beschäftigen Und dann machen wir einen großen Sprung zu einem ebenfalls sehr bedeutenden Philosophen, den man schon als modern bezeichnen muss und der die Sache mit einer ganz anderen Seite angepackt hat. Wir gehen dann zu Immanuel Kant. Und mit Kant ist dann eine Wende erreicht. Da schlägt dann die Philosophie um, eigentlich in die Naturwissenschaft. Es wird dann mit einem unmittelbaren Nachfolger von Kant, von einem Herrn namens Laplace, sehr deutlich. Und nachdem wir schon auf diesen Dampfer sind, kommt dann die Kausalität an ein bitteres Ende, im wahrsten Sinne des Wortes in der modernen Physik, wo dann gestritten wird, ob es sowas überhaupt noch gibt. In der Philosophie hat man es eigentlich immer mit unlösbaren Fragen zu tun. Wenn sie einigermaßen gelöst sind oder einer Lösung näher gebracht sind, da gehen sie dann in die Zuständigkeit der passenden Wissenschaft über. Und die Fragen über warum und wieso und weshalb sollen dann da gelöst werden. Und das macht dann die Philosophie. Dieser Übergang von der Philosophie in die Wissenschaft, der kann sehr lang dauern. Im Fall der Kausalität hat er wirklich sehr lange gedauert. Ich sagte ja schon, das geht los bei Aristoteles, der hat so rund 500 Jahre vor Christus gelebt. Und heute ist es in der Physik üblich, über dieses Thema immer noch zu diskutieren. Man ist an kein Ende gekommen. Zunächst einmal Kausalität. Was bedeutet das Wort eigentlich? Man hört schon, das kann nur lateinisch sein. Causa, causae, Ursache, Anlass und vor allem Rechtssache. Die Lateiner waren ja, die Römer waren ja perfekte Juristen und ohne Recht läuft da gar nichts ab. In causam ponere, vor Gericht bringen, das ist also eine ständige Redewendung im alten Rom gewesen. Causa Dei, der Wille Gottes, die Theologen haben es gleich nachgemacht. Aber dann auch ein weiteres Wort im Lateinischen spielt dann schon gleich herein, Effectus, der Effekt. Man kann kaum die Verbindung von Kausalität und dem, was dabei rauskommt, dem Effekt trennen. Das ist eine sehr, sehr enge Verbindung. Nun, Aristoteles hat natürlich nicht Lateinisch gesprochen, sondern Griechisch. Und er sprach auch von der Ursache. Die Ursache, nicht, wenn man so allgemein sagt, die Ursache von irgendwas, sondern wirklich Ur-Bindestrich, die Ursache. Was will er damit meinen? Er hat damit angefangen oder ist zurückgegangen auf seine Vorgänger im alten Milet, auf die milesische Philosophie. Und da ist ja dieses Problem, dass er Anfänge diskutiert worden. Und das greift Aristoteles auf. Er spricht also nicht nur von den speziellen Aition, von der Ätiologie, sprechen heute auch die Mediziner, von der Krankheitsursache, sondern er spricht dann von diesem uralten Begriff dieser milesischen Philosophie, von der Ursache, von der Arche, was dann die Lateiner sehr zutreffend mit Principium, mit Anfang übersetzt haben. Und Aristoteles war im Gegensatz zu seinem Lehrer Platon schon eigentlich ein fast, in seiner Sprache, fast moderner Wissenschaftler. Wenn man seine Bücher liest, das sind eigentlich sehr trockene Vorlesungstexte. Im Gegensatz zu der blumigen Sprache, die Platon in seinen Dialogen uns vorgeführt hat. Und schon bei Aristoteles taucht dann dieser Begriff auf oder diese Verknüpfung auf, die man heute als Kausalnexus bezeichnet, als Verbindung von einer Ursache, die untrennbar eine Wirkung zur Folge hat. Und seither ist dieser Zusammenhang eigentlich geblieben. Und dieser Begriff Ursache, Wirkung, dieser Begriff Wirkung, das ist kaum zu glauben, dieser uralte Begriff Wirkung, hat eine ganz durchschlagend moderne Bedeutung bekommen. Wer ein kleines bisschen in die Zeit reinhört und gelegentlich da was im Radio aufschnappt, dem ist der Begriff des Wirkungsquantums, wir kommen ganz am Schluss nochmal drauf, nicht unbekannt. Und das zeigt eigentlich, wie dieser Begriff die Wurzel eigentlich aller modernen Naturwissenschaft, Naturforschung ist. Aber jetzt zurück, das war nur so eine kleine Übersicht, was heute Abend Ihnen droht. Nun zurück zu Aristoteles. Aristoteles hatte nicht nur eine Ursache. Der hat die Sache sehr gründlich angefasst. Er hat vier Ursachen. Um Ihnen das zu zeigen, habe ich da mir ein Glas mit Wasser organisieren lassen. Und dieses Glas gucken wir eigentlich mal an. Was ist die Ursache, dass ich dieses Glas hier habe? Na, die Frage ist ganz klar. Die Ursache ist der, dass ich Durst habe oder dass ich vielleicht heiß werde im Laufe meines Vortrags. Und dazu brauche ich nun jetzt eine Möglichkeit, diesen Durst zu bekämpfen. Und das beginnt damit, dass ich ein Glas habe. Die erste Ursache dieses Glases ist also mein Durst. Und so spricht Aristoteles von einer Causa finalis, einem Ziel. Er sagt nicht Causa finalis, ich sagte ja schon, der hat nicht lateinisch gesprochen. Der hat von Telos gesprochen, Ziel, Telos. Der Begriff der Teleologie, nicht Theologie, Teleologie taucht in der Philosophie immer wieder auf. Und wir notieren jetzt für unser Gedächtnis jetzt die erste aristotelische Ursache, die Causa finalis. 1. Causa finalis. So, das ist die erste Ursache. Damit natürlich ist noch nicht sehr viel gewonnen. Mit meinem Wunsch, etwas zu haben, woraus ich meinen Durst stillen kann. Das Zweite, was man nun braucht, um hier etwas zu unternehmen, es muss ein Material da sein. Ein Material, Causa materialis, die Materialursache, ist die zweite aristotelische Ursache. Wie gesagt, Aristoteles spricht nicht Lateinisch, der hat das anders gesagt. Der hat von der Hüle gesprochen, oder Hüle. Aber das brauchen Sie nicht merken. Ich möchte nur damit ausdrücken, dass Aristoteles natürlich Griechisch gesprochen hat. Aber die ganzen Traditionen, auch seine Schriften, sind uns alle über die Lateiner datiert worden. Und es haben sich in der Philosophie nicht die originalen griechischen Begriffe eingebürgert, sondern die etwas weit hergeholten lateinischen. Also, wir wissen, wir brauchen was, um einen Durst zu stillen. Dazu brauchen wir ein Material. Dieses Material muss aber nicht nur da sein, es muss auch geeignet sein. Ich kann so ein Glas natürlich aus Glas machen, das war in der Antike noch gar nicht möglich. Die haben das Metall gemacht. Man kann es sogar aus Gold machen, Pokale. Das wäre natürlich für unsere Hochschule hier etwas hochgegriffen, wir sind mit dem Glas zufrieden. Aber das Material muss also geeignet sein. Man kann aus Textilien oder irgend sowas nur schwer ein Trinkgefäß basteln. Also es muss entweder, früher war es sehr häufig Metall, Zink, Kupfer oder neuerdings eben Glas. Jetzt haben wir also, wir wissen, was wir wollen, wir haben das Material dazu. Jetzt muss aus diesem Gegebenen etwas gemacht werden, das geeignet ist, Wasser aufzunehmen. Es muss dem Ganzen also eine Form gegeben werden. Das ganze Ding muss, ich kann aus dem Glas auch Christbaumkugeln machen, aber damit kann ich nicht trinken. Es muss eine Form gegeben sein. Und dann spricht also der lateinisierte Aristoteles von der Causa formalis. Das ist die dritte. Causa formalis. Jetzt haben wir also alles beieinander, oder beinahe alles. Wir haben den Grund, wir haben das Material, wir haben eine Idee, was man machen kann, aber ich habe immer noch kein Trinkglas. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Es fehlt eigentlich das Wichtigste. Es fehlt einer, der diese Idee aufgreift und über die Kenntnisse verfügt, aus diesem Glas das zu machen. Wir brauchen einen Glasbläser. Und wir brauchen eine Wirkursache. Es muss was bewirkt werden. Es muss ein Effekt erzielt werden. Und so heißt diese Wirkursache dann auch die Causa, dort die Arche des Kinesios. Eine Bewegung muss instand gesetzt werden. Und das macht nun der Glasbläser. Da stand jetzt die Causa, diese Wirkursache. Viertens, die Wirkursache. Causa Effizienz. Da steckt dann schon ganz deutlich das Wort Effekt drin. Ursache, Wirkung. Immer eine Verknüpfung, die seit der Antike immer fester geworden ist. Diese Wirkursache, diese vierte Ursache, ist eigentlich auf die Geschichte betrachtet die einzige Ursache, die von den vier schönen Ursachen des Aristoteles übrig geblieben ist. Alle anderen sind mehr oder weniger verschwunden. Form und Ziel, das ist sowieso was für Ästheten. Was Materie ist, weiß bis heute kein Mensch. Also bleibt der Effekt eigentlich übrig. Das war die Botschaft, die Aristoteles an die nachkommenden Philosophen weitergegeben hat. Wobei man gleich sagen muss, Philosophie war damals auch Naturwissenschaft. Noch bis in die Neuzeit rein, noch bis zu Kant und Newton, wurde nicht von Naturwissenschaft gesprochen, sondern von Naturphilosophie. Diese Trennung ist sehr, sehr spät und ist eigentlich mehr technisch bedingt durch die Vorgehen der Wissenschaft, die experimentell vorgeht, während die anderen über ihre Bücher sitzen. Ja, jetzt machen wir dann den großen Sprung über das Mittelalter, das übergehen wir. Das soll nicht heißen, dass die nichts dazu gedacht haben, aber es war doch ganz grob gesagt mehr eine Aufnahme der Gedanken des Aristoteles. Was in der Wissenschaft im Mittelalter rauskam, ist ganz salopp gesagt eben eine Aristoteles-Rezeption und dann immer wieder Kommentare dazu schreiben. Wir gehen jetzt dann gleich auf den direkten Weg zu Kant. Auf diesem Weg möchten wir aber doch ein paar ganz kurz so am Rande erwähnen, weil der Sprung dann vielleicht doch etwas zu groß wäre. Einer dieser Kant-Vorgänger, ein Engländer, Francis Bacon, hat einen Satz gesprochen: wahres Wissen ist Ursachenwissen. Veris tire esse per causas tire. Also er hat von vornherein diese ganzen Überlegungen Aristoteles beiseite geschoben. Die Ursache, und zwar die Wirkursache, war für ihn das Wesentliche. Das war schon gegenüber Aristoteles eine sehr, sehr weitgreifende Eingrenzung. Genauso hat es auch ein anderer dieser Franzosen, es war in England, jetzt kommen die Franzosen dran, Gassendi. Auch Gassendi hat diese aristotelische Einteilung, die mir natürlich sehr wohl bekannt war, ebenfalls beiseite geschoben und hat sich ganz auf diese vierte Ursache hier eingelassen und beschränkt. Er hat dann doch etwas Bauchweh bekommen. Er hat dann gesagt, nein, also es ist nicht allein die Wirkursache, ist die erste Ursache. Es ist nur die Zweitursache, diese Wirkursache. Die Erstursache ist natürlich die göttliche Ursache, aber das war natürlich auch eine Wirkursache. Vielleicht hat er sich erinnert, dass einem seiner Vorgänger namens Galilei solche Äußerungen nicht so ganz gut bekommen sind und darum hat er da einen kleinen Rückzieher gemacht. Auch Descartes, dieser große Franzose, hat sich mit diesen Sachen beschäftigt, aber er hat eigentlich die ganzen Ursachen, Angelegenheiten, diese Überlegungen eigentlich nur benutzt für seine Gottesbeweise. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang etwas uninteressant ist. Die umfassende Kausalität des Aristoteles wird ganz enorm eingeschränkt auf einen reinen Ursache-Wirkungszusammenhang. Und für diesen Ursache-Wirkungszusammenhang haben wir einen sehr schönen Namen, der heißt Determinismus. Damit ist eigentlich von vornherein gesagt, die Kausalität, da wird zwar darüber gesprochen, aber was wir heute unter Kausalität verstehen, ist eigentlich dieser reine Determinismus, dieser reine enge Zusammenhang Ursache und Wirkung, der nicht mehr aufgelöst werden kann. So, was hat nun eigentlich Kant gemacht? Kant hat etwas sehr Revolutionäres gemacht, was man eigentlich mit seiner kopernikanischen Wende bezeichnet. Was heißt das eigentlich, kopernikanische Wende? Nun, Sie wissen ja, Kopernikus hat das geozentrische Weltbild durch das heliozentrische ersetzt. Er hat also in den Mittelpunkt der Welt nicht die Erde gesetzt, sondern die Sonne. Das war dieses Weltbild. Das war die Idee des Kopernikus. Und genau das hat Kant gemacht mit seiner philosophischen Auffassung. Er hat gesagt, was draußen in der Welt passiert, das beobachten wir und da ziehen unsere Schlüsse draus und machen unsere Gesetze dazu. So geht das nicht. Das geht andersherum. Wir, unser Verstand, schreibt der Natur vor, was wir mit dem, was draußen passiert, zu geschehen hat. Ein sehr revolutionärer Standpunkt und man braucht einige Zeit, um das zu verdauen. Er hat dazu das, was passiert, ganz grob eingeteilt in eine Einteilung, die heute überall üblich ist, die kennen Sie alle, in Innen und Außen. Was außen passiert, dafür haben wir in unserem Geist die Anschauungsformen. Und diese Anschauungsformen für die Welt von außen sind Raum und Zeit. Und für das, was in unserem Innern passiert, das sind die Begriffe, die der Verstand uns liefert, die unser Verstand, unser menschlicher Verstand uns liefert, um die Welt draußen innen zu erfassen, um in den Verstand durchzuackern. Und diese inneren, reinen Verstandesbegriffe nennt er Kategorien. Also wir haben bei Kant für die Außenwelt die Anschauungsformen, für die Innenwelt die Kategorien. Sie dürfen sich nicht wundern, wie oft im Gespräch über Kant diese beiden Begriffe in einen Topf geworfen werden oder verwechselt werden und dabei beschreiben sie was völlig Unterschiedliches, nämlich die Außenwelt, Anschauung, Raum, Zeit und das, was wir innen machen, mit dem, was uns die Anschauung liefert, wie wir das verarbeiten, das wird verarbeitet nach den Begriffen unseres Verstandes. Nicht so, wie vorher gemeint worden ist, draußen passiert die Welt und wir gucken sie an und machen unsere Gesetze draus. Also gerade eine fast auf den Kopf stellen des ganzen Überlegungsvorgangs, des ganzen Denkvorgangs. Daher hat er sich selber, hat er das selber mit seiner kopernikanischen Wende bezeichnet. Nun, was sind diese, die Anschauungsformen habe ich schon gesagt, Raum und Zeit, ganz einfach. Natürlich, wenn Sie einen kleinen Blick in die moderne Physik, um einen Sprung vorauszumachen, werfen wollen, dann wissen Sie, dass Kant auch damit nicht so ganz recht gehabt hat. Raum und Zeit war bei Kant doch ganz getrennt, heute wird das in einen Topf geworfen. Das sind also diese beiden Anschauungsformen. Die Kategorien sind vier, es sind vier Kategorien. Es ist die Kategorie der Quantität, ganz einfach. Einheit, Vielheit und dann hat er einen merkwürdigen Dreierschritt, den auch später dann Hegel übernommen hat, Allheit. Dann die Kategorie der Qualität, Relation, Realität, Negation, Limitation. Das heißt, das hört sich sehr kompliziert an, das ist die Feststellung einer Tatsache und die Verneinung einer Tatsache. Und dann dieser dritte Begriff, die Limitation, die Abgrenzung gegenüber dem Begriff der Unendlichkeit. Dann eine dritte Kategorie, die Relation. Da geht es zunächst um Inhärenz und Subsistenz. Vergessen Sie es gleich wieder. Das sind die Kantschen Begriffe, wir sagen Substanz und Akzidenz dazu. Natürlich, das sind mittelalterliche Begriffe. Und jetzt kommt als zweite dieser Relationen Kausalität und Dependenz. Das ist schlicht und einfach Ursache und Wirkung, Determination. Wir wollen uns das andere sparen, sonst laufen wir zu sehr in die Kantsche Philosophien rein. Die vierte Kategorie ist die Modalität, lassen wir bleiben. Wir müssen uns heute nur beschränken oder wollen uns heute beschränken auf diese Relation der Kausalität, der Determination dieses Ursache-Wirkungszusammenhangs. Und diese Kausalität, die existiert bei Kant als reine Verstandeskategorie. Und zwar, er hat dafür einen Begriff geprägt. Das ist a priori. Das ist von vornherein von unserem Verstand uns vorgegeben und damit teilen wir die Welt und das, was gegeben ist, ein. Diese a priori Auffassung macht nach Kant nicht, die stammt nach Kant nicht aus der Erfahrung, sondern nein, sie macht die Erfahrung erst möglich. Also gerade wieder, da merken Sie wieder diesen Umschwung, diese Umdrehung der bisherigen Auffassung, das, was dann als kopernikanische Wende von ihm bezeichnet wird. Erst unser Verstand macht die Erfahrung möglich. Nicht so wie vorher, wir machen Erfahrungen, dann hintendrein machen wir uns ein Vers dazu. Es ist also ein von vornherein von jeder Erfahrung unabhängiges Kausalprinzip gegeben. Und dieses Kausalprinzip zeigt sich dann im Einzelfall im Kausalnexus, dann in diesen Anschauungsformen von Raum und Zeit. So ganz grob etwa kann man sehr kurz gefasst und vermutlich auch nicht genügend präzise die Auffassung von Kant zum Thema Kausalität darstellen. Nachdem wir aber jetzt ein Glas haben und ich habe Ihnen erklärt, weshalb dieses Glas da ist, werden Sie sicher enttäuscht, wenn ich nicht trinken würde, sehr zum Wohl. Ja, bin ich dankbar dazu, ja. Ja. Ah ja, mit denen Sie nichts anfangen können. Sollen wir schnell diese Kantchen anschreiben oder wie? Ja, ja. Ja. Determinismus, ja. Nein, stört mich, ich bin nicht dankbar dafür. Jetzt haben wir also Kant abgehakt. Ah, Sie machen das sehr schön. Man merkt aber doch gleich einen Profi. Wenn man jetzt von Kant aus weitergeht, kommt man zu dem bereits von mir erwähnten Herrn namens Laplace. Das war ein Mann aus uraltem Adel. Der heißt nämlich nicht einfach Laplace, sondern der heißt Pierre Simon Marquis de Laplace. Also Laplace. Das war ursprünglich auch ein Philosoph, hat aber seine Philosophie am Sternenhimmel ausprobiert. Es ist der berühmteste Astronom der Zeit, ja, kurz nach Kant kann man sagen. Und dieser Laplace, dem ist es gelungen, die ganzen Planetenbewegungen am Himmel in ein wunderbares mathematisches System zu bringen. So wunderbar, nach dem rechnen wir heute noch unsere Astronomen die Planetenläufe aus. Ja, dieser Laplace hat nun eine tolle Idee gehabt. Laplace sagte, nachdem am Sternenhimmel alles so wunderbar funktioniert, hat er dieses wunderbare Funktionieren, diese Gesetzmäßigkeit auf alles übertragen, was eigentlich so am Leben bei uns abläuft. Das war ein großer Fehler. Er hat nämlich die Meinung vertreten, wenn man am Himmel alles berechnen kann, alle Planeten vor und zurück, dann könnte ein Dämon, das hat er eingeführt, der Laplace'sche Dämon ist in der Philosophie wie auch in der Naturwissenschaft zu einem Begriff geworden. Also ein Dämon mit enormem Wissen, mit vor allem mit einer perfekten mathematischen Ausstattung, der könnte dann die ganze Welt, auch uns alle, wie wir alle sind, vor und zurück berechnen, unter einer Voraussetzung. Wenn Ort und Geschwindigkeit jedes einzelnen Atoms, aus dem wir und die Welt besteht, bekannt sind. Wenn das bekannt ist, und die zuständige Mathematik dann dazu, das waren die herrlichen Differentialgleichungen, dann klappt das alles. Ich muss nochmal sagen, merken Sie sich das, was die Voraussetzung für den Laplace'schen Dämon ist. Es muss Ort und Geschwindigkeit jedes Partikels bekannt sein. Er hat dann diese Sache, er wurde von Napoleon zur Audienz vorgeladen und der Laplace hat Napoleon diese Sache davor getragen und Napoleon war etwas kritisch und fragt dann, wo bleibt in diesem System Platz für Gott, mein Herr? Darauf sagt dann Laplace, diese Theorie, Sire, benötige ich nicht mehr. Das war vorlaut. Ihm ist zwar nichts passiert, aber Laplace hat auf voller Linie Unrecht. Das wird das vierte Thema des unseres heutigen Abends sein. Natürlich hat Laplace gewusst, dass es nicht möglich ist, alles diese Angaben, die er braucht, zu ermitteln. Aber rein theoretisch und an dieser Theorie haben sich dann auch die Philosophen und Naturwissenschaftler dann aufgezäumt. Die hat diesen absoluten Determinismus, der heute noch in vielen Köpfen spukt, begründet. Es ist in dieser Welt alles berechenbar, es ist alles vorherbestimmt, es kann, wenn diese Größen bekannt sind, alles vor und zurückberechnet werden. Sie wissen ja, in der Astronomie, da werden die Sonnenfinsternisse für die nächsten 100 Jahre und für die letzten 2000 vor und zurückberechnet. Klappt wunderbar. Ja, ja, klappt wunderbar. Es klappt nicht wunderbar. Warum nicht? Es klappt nur innerhalb des kleinen Bereichs unseres Sonnensystems. Und darüber hinaus klappt es nicht mehr. Es klappt schon, ich weiß nicht, wenn ich kurz das einfügen darf, ob Ihnen das Problem, das Dreikörperproblem bekannt ist. Man kann die Bewegungen von Erde und Mond wunderbar berechnen. Die Bewegungen von Erde, Mond um die Sonne, die kann man nicht berechnen. Warum? Die Formeln, diese wunderbaren Gleichungen sind so kompliziert, man kann sie zwar aufstellen, man kann sie nicht lösen. Was wir heute in unseren astronomischen Jahrbüchern bekommen, sind alles Näherungslösungen. Und je nachdem, wie dick das Buch ist, sind die Näherungen etwas abgekürzt oder etwas ausführlicher. Kein Mensch auf dieser Welt ist in der Lage, diese Gleichungen zu lösen. Das hat natürlich Laplace nicht gewusst. Er hat zwar gewusst, ja, aber hat das Problem als vorübergehend, als irgendwie lösbar angesehen. Soweit jetzt das Thema. Machen wir uns noch einmal klar, was ist jetzt eigentlich diese Kausalität? Es zeigt sich hier der Einfluss der Zeit. Wenn ich hier dieses Glas jetzt fallen lasse, wissen Sie genau, was passiert. Es fällt runter und ist kaputt. Es wird nie das Gegenteil passieren. Es ist in diesem Kausalnexus, in dieser Verknüpfung von Ursache und Wirkung, ein Zeitpfeil eingebaut. Die Wirkung ist nie vor der Ursache. Was ich ja sei es in Binsenweisheiten, aber das war nicht immer so aufgefasst. Wie gesagt, Laplace meinte, man konnte es zurückrechnen. Es ist unmöglich, diese Verbindung, diesen Zeitpfeil von Ursache und Wirkung aufzulösen oder umzudrehen. Es kommt die Wirkung nie vor der Ursache. Natürlich in absteigender Gewichtung. Was ist eigentlich die Ursache? Wir wissen, es gibt Gewitter. Wir wissen, dass die Wolken elektrisch aufgeladen sind. Und diese elektrische Aufladung ist auch jetzt im Wortsinn die Ursache des Gewitters. Aber schon nicht mehr so ganz so eindeutig wie meine Sache mit dem Glas. Einfach, was mit dem Glas passiert, kann man es schon vorausbrechen. Die Wettervorhersage wird verrechnet auch. Die haben riesige Computer und doch klappt es nur auf 3 Tage, wenn wir Glück haben. Dann eine noch weitere Abstufung ist eine Parallelität von Erscheinungen. Wir wissen zum Beispiel aus dem Wetter, dass sich gewisse Wettererscheinungen alle 11 Jahre wiederholen. Wir wissen, dass die Sonne Sonnenflecken hat und die Sonnenfleckenaktivität wiederholt sich auch alle 11 Jahre. Es scheint da ein Zusammenhang zu bestehen. Wie der besteht, wissen wir nicht. Es wird aber vermutet, dass da eine Kausalität dasteht. Der langen Rede kurzer Sinn, selbst bei dieser abgeschwächten, kaum mehr nachweisbaren Kausalität wird doch vermutet, dass eine besteht. Das Denken in Ursache und Wirkung ist aus den Köpfen der Physiker eigentlich kaum rauszukriegen. Kausale Urteile, das ist die Folgerung, die lese ich Ihnen genau vor. Kausale Urteile sind stets Aussagen über eine Koexistenz, also über ein Zusammenbestehen, oder eine Sukzession, also eine Nacheinanderfolge, von Erscheinungen oder Erscheinungsgruppen, die nicht als zufällig, sondern als notwendig, das heißt gesetzmäßig oder zumindest regelmäßig gedacht werden. Und der Richtungssinn, Ursache, Wirkung ist nie umgekehrt. Na, wie schaut das in der Praxis aus? Jetzt würde ich gerne eine Kleinigkeit hier anzeigen, nur eine Kleinigkeit. Ah. Ja, eine zweite Tafel. Ist ja toll. Toll ausgestattet. Toll ausgestattet. Dankeschön. Wenn wir also versuchen, die Sache anzuschreiben, schaut es so aus. Ursache. Wirkung. Und jetzt sind ja manche Physiker oder überhaupt auch die Philosophen scharf aus, darauf aus, die Sache gleich in die Logik zu bringen. Wie schaut es denn logisch aus? Wir haben ja vor einiger Zeit, habe ich das Vergnügen gehabt, Ihnen was mit der Logik zu erzählen. Vielleicht waren ein paar dabei von Ihnen. Da geht es jetzt so weiter. Gleich, wenn, dann. Das ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn das passiert, dann folgt das. Und diese logische Verknüpfung hier, hat in der formalen Logik einen schönen Namen. Das ist eine Implikation. Das nur so am Rande. Natürlich muss man zugeben, die Philosophen unter den Physikern, denen gefällt das nicht. Wissen Sie warum? Ursache und Wirkung habe ich ja gerade erzählt, ist immer ein Zeitpfeil. Erst die Ursache, dann die Wirkung. Die formale Logik ist zeitlos. Und das passt dann den Leuten nicht so ganz. Ja, wie hat die Sache eigentlich jetzt ein schlimmes Ende genommen? Niemand wollte dieses Ende. Das System von Ursache und Wirkung war so wunderbar. Und man konnte damit die Welt so wunderbar erklären. Das ganze Erklärungssystem hat den Namen klassische Physik. Damit konnte alles erklärt werden. Nur mit solchen Gesetzen, die so funktionieren, konnte man Dampfmaschinen bauen. Aber keine Computer. Was ist da passiert? Es ist etwas Merkwürdiges passiert. Das war so zu Anfang des 1900 sowieso. Da hatten sich schon lange die Leute Gedanken gemacht über die Natur des Lichts. Die eine meint, es seien Wellen, die andere wären das Teilchen. Man konnte sich nicht einigen. Und da hat dann ein Mann namens Max Planck, der übrigens in diesem Jahr 150. Geburtstag hat, hat er eine Idee gehabt. Er hat die Idee gehabt, dass da keine eigentliche Trennung möglich ist. Man muss das beides gemeinsam sehen. Ich sage das sehr kurz und sehr verallgemeinert. Und er hat das nur als eine Art Notlösung aufgefasst. Planck war Zeit seines Lebens überzeugter Kantianer und konnte sich nicht vorstellen, dass die heilige Kausalität so ein unrühmliches Ende findet. Was daraus passiert, daraus geworden ist, ist die heutige moderne Physik. Und in dieser modernen Physik gibt es zwar auch eine Kausalität, aber nur noch eine sehr, wie soll man sagen, eingeschränkte. Ich möchte Sie mit dieser Sache nicht zu sehr belasten. Wir wollen keine Physikseminare abhalten und ich bin ja auch kein Physiker. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz sagen, um was es da eigentlich geht. Die sogenannte klassische Physik hat drei Grundsätze. Der eine ist die Stetigkeit aller Abläufe in Raum und Zeit. Den Spruch dazu wird immer wieder zitiert, er ist Ihnen vielleicht bekannt, Natura non facit saltus. Die Natur macht keine Sprünge, alles läuft unendlich teilbar ab. Die zugehörige Mathematik, die haben Sie in der Schule wahrscheinlich gelernt, ist der Differentialquotient, sind Differentialgleichungen. Der zweite dieser Grundsätze ist, dass sich alle Wirkungen uneingeschränkt gegenseitig durchdringen. Dass also die Schwerkraft und das Licht, alle diese Wirkungen, ohne sich gegenseitig zu behindern, das ganze Weltall durchdringen. Und der dritte ist der absolute Determinismus, unsere Kausalität, von der wir den ganzen Abend schon reden. Alle diese drei Grundsätze, alle, sind durch die moderne Physik aufgehoben worden. Diese Stetigkeit in Raum und Zeit wurde aufgehoben durch Max Planck. Der hat die kleinste denkbare Wirkung eingeführt, sein Wirkungsquantum. Ich habe es vor einiges ganz am Anfang schon erwähnt. Und was da abläuft, ein Zustand im anderen, ist keine Stetigkeit, sondern läuft sprunghaft ab. Das sind die berühmten Quantensprünge. Man kann in der Zeitung manchmal lesen, da hat einer eine Entdeckung gemacht oder irgendwas und es wird dann als der Quantensprung angepriesen. Das soll dann wohl heißen, das sei ein sehr großer Sprung. Die Leute sind falsch informiert. Ein Quantensprung ist kein großer Sprung, sondern der kleinste aller denkbaren Sprünge. Da geht es nicht um Quanten. So, das war das eine. Die Stetigkeit wurde aufgehoben durch eine unterbrochene Abfolge. Wie steht es dann mit der uneingeschränkten Durchdringung der Wirkungen? Auch das gibt es nicht mehr. Es ist keine uneingeschränkte Durchdringung mehr vorhanden, sondern die Dinge stehen hart im Raum. Auf dieser Undurchdringlichkeit beruht nämlich die Stabilität unserer Welt. Stellen Sie sich bitte vor, wenn das alles hier unbeschränkt, uneingeschränkt sich durchdringen würde. Wir würden ins Bodenlose fallen. Mit so einfachen Sachen muss man sich mal klar machen, was da aus den Angeln gehoben worden ist. Ja, und dann unsere Kausalität, unser Abendthema, was ist da passiert? Sie wurde ersetzt durch Wahrscheinlichkeit. Mit Wahrscheinlichkeit arbeitet die Statistik, aber die Physiker haben das gar nicht gern. Was heißt das eigentlich? Was passiert bei uns, hat keine absolute Kausalität, es ist nur wahrscheinlich. Wenn ich hier das Glas fallen lasse, ist es nicht wahrscheinlich, dass es runterfällt, es ist absolut sicher. Warum behaupten dann die Physiker, das sei nur wahrscheinlich? Na, der Grund ist ganz einfach. Diese ganzen Gesetze haben es in der Regel mit sehr wenigen dieser kleinen Teilchen zu tun. Für die gilt diese Wahrscheinlichkeit. Je mehr daran beteiligt sind, umso mehr geht diese Wahrscheinlichkeit in eine wirkliche, vermeintliche Kausalität über. Es ist das Gesetz der großen Zahl. Alles, was mit großen Zahlen zu tun hat, scheint dieser Wahrscheinlichkeit zu folgen. Aber im Detail, im Kleinen, besteht doch diese Wahrscheinlichkeit. Die hat eine wunderbare Ausdrucksform gefunden, diese Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das sich zu Gemüte führt, also mir ging es wenigstens so, da packt einen gelegentlich das kalte Grausen. Da gibt es diese Schrödingersche Wellengleichung. Die beschreibt auf eine exakte Art und Weise diese Wahrscheinlichkeiten. Ich möchte darauf nicht näher eingehen, das geht über unser Thema hinaus, aber vielleicht haben Sie mal Gelegenheit, es gibt ja Bücher, wo man sich über sowas informieren kann, die auch einigermaßen verständlich sind zu lesen. Es ist wirklich das Ende der Kausalität auf diese Art und Weise erreicht und damit das Ende auch dieser klassischen Physik. Unsere moderne Physik, und die kann noch so unangenehm sein, ist dadurch bewiesen eigentlich, wir können ohne diese Erkenntnisse nicht mal unsere einfachen Computer bauen. Dampfmaschinen mit der alten, ja. Also Wahrscheinlichkeit anstelle dieser Kausalität. Es gibt noch einen anderen kleinen Punkt, den ich da erwähnen möchte. Man sagt doch immer dann, ja, das Messproblem ist einer dieser Probleme. Man kann ja keine genauen Messungen machen, wenn man nicht weiß, dass das Ergebnis dann wirklich stimmt, sondern nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Es ist so, dass die experimentierenden Physiker, sich raussuchen können. Die haben eine Wahlfreiheit, was sie eigentlich genau messen wollen. Ich habe vorhin gesagt, Laplace, der Dämon von Laplace, der braucht, um seine Berechnungen durchzuführen, Ort und Geschwindigkeit. Dazu die Mathematik. Wenn man heute eine Messung macht auf dieser physikalischen Ebene, dann kann man nicht beides messen. Schon, aber nacheinander, aber nicht gleichzeitig. Man kann entweder den Ort messen und je genauer ich den Ort messe, umso ungenauer wird meine Geschwindigkeitsmessung. Oder umgekehrt, ich kann genau die Geschwindigkeit eines dieser Teilchen messen, umso ungenauer wird dann die Ortskoordinate. Dass diese Verquickung, diese Verknüpfung aneinander dieser beiden Messvorgänge bezeichnet man als Komplementarität. Je genauer ich das eine mache, umso unsicherer wird das andere. Diese Begriffe tauchen auch manchmal in der Tagespresse immer wieder auf. Und man sollte sich die Mühe nehmen, in einem Wörterbuch oder irgendwo nachzusehen, um was es da eigentlich geht. Ja, eigentlich, wie viel Uhr haben wir jetzt in der Zwischenzeit? Halb neun. Kann ich Ihnen noch was zumuten, ja? Dann mal zu. Also der Schluss aus dem, was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist, es gibt keine absolute Kausalität, nur Wahrscheinlichkeit. Und damit kommt ein weiterer Begriff ins Spiel, der eigentlich nicht so gern gesehen wird, aber immer mehr von Bedeutung gewinnt, aber auch in der Philosophie immer schon da war. Dieses Wahrscheinlichkeitdenken hat einen sehr schönen oder auch unschönen Namen. Man heißt das Kontingenzproblem. Zufälligkeit, Kontingenz. Kontingenz. Und dieses Denken in Kontingenzen beherrschten in zunehmendem Maße unsere, ja, moderne Physik, aber auch in die Philosophie herein hat das seine Auswirkungen. Man muss also sagen, diese Überlegungen, dieses Ende der Kausalität ist das, was uns heute die moderne Physik zu Wege gebracht hat. Es gibt noch einige andere Kennzeichen dieser modernen Richtung, aber ich glaube, das lasse ich doch bleiben. Das wird etwas zu habe ich da. Ganz zum Schluss noch, gibt es eigentlich keine Alternative zu dieser modernen Physik? Gibt es keine Alternative dazu, dass man das ganze Naturgeschehen in seiner letzten Wurzel auf Wahrscheinlichkeiten, auf Zufälligkeiten aufbauen muss? Geht da kein Weg dran vorbei? Diese Auffassung ist heute gang und gäbe, die offizielle. Doch es gibt Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen zwei davon ganz kurz vorstellen. Die eine Möglichkeit, diese unangenehme Kontingenz, also dieser Abbruch der Kausalität zu vermeiden, hat ein Mann namens David Bohm, entdeckt. Er geht davon aus oder beschreibt, und das kann man machen, denn diese mathematischen Formeln lassen immer mehrere Deutungen zu. Man spricht von der Kopenhagener Deutung, man spricht von der Bohmschen Deutung. Man meint eigentlich, man liest ein theologisches Buch und kein Physikbuch, wenn die von Deutungen sprechen. Aber es ist tatsächlich so. Dieser Bohm hat also eine andere Deutung erfunden oder aus den Gleichungen herausgelesen als die Nachfolger von Bohr und so weiter, die heutigen maßgebenden Leute da. Dieser Bohm sagt, diese Wellengleichung von Schrödinger, die ich vorhin kurz erwähnt habe, beschreibt keine Wahrscheinlichkeiten, beschreibt nicht die Wahrscheinlichkeit, wo ich ein Teilchen antreffe, sondern hat eine Leitfunktion für dieses Teilchen. Und um diese Leitfunktion auszuüben, müssen da verborgene Parameter da sein. Also verborgene Gleichungssysteme, die dieses Leitsystem steuern. Dieses System, diese Auffassung wurde von den Physikern abgelehnt. Aus einem ganz einfachen Grund. Mit verborgenen Parametern kann man nichts anfangen. Sie entziehen sich jedem Experiment und damit sind sie uninteressant. Während die andere Lösung, die heute an der Tagesordnung ist, die offizielle Lösung, zwar die unangenehmere ist, aber durch ihre technischen Ergebnisse die vorherrschende Theorie ist. Die zweite Lösung ist eigentlich noch etwas absurder. Sie stammt von einem Mann namens Everett und heißt dann die Vielweltentheorie. Dieser Everett ist der Meinung, jedes, was wir machen, jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine eigene Welt zur Folge. Das kann man rauslesen aus diesen Gleichungen der Quantenphysik. Aber diese Lösung ist eigentlich absurd. Wie viele Welten müsste es eigentlich geben? Und auch diese Theorie hat das verdickt. Man kann diese Ergebnisse nicht nachprüfen. Wenn diese Welten da sind und man kann sie nicht nachprüfen, sind sie für uns eigentlich uninteressant. Wie gesagt, das war eigentlich bis heute Stand der heutigen Forschung. Es gibt keine Kausalität, es gibt keine strenge Kausalität. Was wir als Kausalität erfahren, ergibt sich aus einer Vielzahl, aus einer sehr großen Anzahl dieser einzelnen Vorgänge. Was immer mehr Bedeutung zunimmt, ist dann dieser Begriff der Akausalität, dieser Zufälligkeit. Akausalität, das ist nicht die Negation von Kausalität. Die würde genau genommen Nicht-Kausalität heißen, Akausalität. Über dieses Thema haben sich eine ganze Reihe Leute Gedanken gemacht. Aber damit verschone ich Sie heute Abend. Ich glaube, es reicht Ihnen auch so und ich danke Ihnen.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Wörle, für diesen Parforce-Ritt durch das Thema der Kausalität. Ich glaube, wir haben noch den Aristoteles nicht so ganz verdaut und müssen uns jetzt mit Schrödinger vertraut machen. Das ist doch mal eine Aufgabe. Ja, können Sie sich vorstellen, von diesem glaube ich, uns allen. Ich glaube, ich muss mal irgendwo anders hingehen, da gibt es einen Hall. Von diesem Denken, uns zu lösen, dass etwas in Ursache- und Wirkungsprozessen abläuft. Kriegen Sie das hin? Kriegen Sie es hin?
Wie bitte das?
Kriegen Sie es hin, sich von diesem Denken in Ursache- und Wirkungsrelation zu lösen?
Ja, kriegen wir das hin? Nach langjähriger Übung.
Nach langjähriger Übung,
doch. Durch langjährige Übung und manche persönliche Erfahrungen, die wir wahrscheinlich alle machen, nur im Alltag übergehen, weil sie uns irgendwie suspekt sind. Ja, das gibt's, ja.
Wie ist das denn mit Ihnen? Spielen diese, ja, dieses Denken, in, da gibt es eine Ursache, da gibt es eine Wirkung, für Sie keine Rolle mehr? Einen Schritt vorher anfangen, haben Sie es verdaut?
Das ist schwer zu verdauen, das braucht seine Zeit.
Ja, bitte.
Nochmal das Verständnis, das Problem liegt ja eigentlich in dem einfach so, im Kartenschreiben, dass man den nicht genau beschreiben kann. Und das ist, dass man halt den Weg und die Größe ja Ort und Weg nicht berechnen kann. Und daraus resultiert dann, dass man nicht alles berechnen kann. Das ist das Problem.
Nicht, dass man nicht alles berechnen kann, sondern nicht alles zugleich. Ja, also, dass Sie die Wahl haben, entweder
ich hab's,
genau...
Ich habe das nicht ganz verstanden.
Ja. Also, ich versuche es nochmal, die Frage zusammenzufassen. Das war eine Verständnisfrage, ob die, die Ungenauigkeit, die Unschärfe, über die man da gerne spricht, darin liegt, dass man nicht alles berechnen kann und daraus im Grunde dieser Zusammenbruch des Kausalitätsdenkens entsteht.
Nein, das liegt nicht an der Berechenbarkeit, sondern es liegt von vornherein schon im Ansatz. Nicht die Folgerung, die, also die Rechenergebnis, die Berechnung ist falsch, sondern von vornherein schon die Voraussetzung. Das hat in der Wissenschaft und Physik einige Zeit gedauert, bis man bemerkt hat, dass eigentlich nicht an dem ganzen Problem die Folge das Schwierige ist, sondern schon die Voraussetzung ist nicht gegeben. Es ist nicht deswegen eine Ungenauigkeit da, weil man die Sache nicht genau berechnen kann, sondern, um es ganz krass zu formulieren, unsere Welt ist nicht so gebaut, dass man von vornherein die Sache berechnen kann. Es ist von vornherein so gebaut, dass eine Kausalität, eine strenge Kausalität im Einzelfall, es geht immer nur um diese ganz kleinen Elementarteilchen, nicht erlaubt ist. Das Dumme dabei ist nur das, dass auf diesen kleinen, auf einer Vielzahl dieser kleinen Elementarteilchen unsere ganze Welt beruht und dass es wahrscheinlich ist, dass in vielen Prozessen auch diese kleinen einzelnen Teilchen eine Rolle spielen. Man kann nur als Beispiel anführen, eine Genmutation. Wenn Sie in der Sonne spazieren gehen und kriegen einen Sonnenbrand, dann kann in einer Ihrer Zellen eine Genmutation stattfinden. Das ist ein Sprung, das ist kein stetiger Übergang, das ist wirklich ein Sprung. Und der ist ausgelöst durch eine Strahlungsdosis. Ob diese Strahlungsdosis aber diese Mutation auslöst oder nicht, das kann man nicht vorhersagen. Das ist völlig unbestimmt. Das ist schwerer vorherzusagen, wie das Leben eines Spatzen. Denn wenn ein Spatz, der lebt, sagen wir 3-4 Jahre, ich weiß, wie lange ein Spatz lebt, aber diese Teilchen, um die es da geht, die haben ja Zerfallszeiten. Die gehen in die zigtausende von Jahren diese Zeiten. Auch das sind solche kontingenten Vorgänge, die nicht berechenbar sind. Uran zerfällt, eine Halbwertszeit, ich weiß nicht, von über 1000 Jahren, weiß man genau. Wenn man ein Kilo Uran hat, das ist viel Geld, da weiß man genau, nach so und so vielen Jahren ist nur die Hälfte davon Uran. Die andere Hälfte ist Blei. Aber das Leben eines einzelnen Uranatoms herzubestimmen, ist schwieriger als das Leben eines Spatzen. Dieses einzelne Uranatom kann nach 800, 900 Jahren noch da sein, auch nach 1400. Oder in 5 Sekunden kann es weg sein.
Ich würde, wenn Sie gestatten, würde ich mal ein bisschen koreferieren und das über eine andere Ecke aufziehen. Dann wird vielleicht klar, dass diese heute rein naturphilosophisch diskutierten oder physikalisch diskutierten Theorien auch Implikationen haben, die mit uns selbst zu tun haben. In diesem Ursache-Wirkungsdenken, wenn man diesen Prozess durchläuft, ja, und zu Ende denkt und sagt, alles ist determiniert, alles ist bestimmt, ja, aus einer Ursache folgt zwingend, notwendig eine bestimmte Wirkung, dann entsteht dadurch für den Menschen, für die Anthropologie, für die Ethik in der Philosophie ein ganz bestimmtes Problem. Wo ist da noch Freiheit? Wo ist da die Freiheit des Willens beispielsweise? Ja, wenn doch alles in Ursache-Wirkungsprozessen bestimmt ist, notwendig abläuft, ja, und eine ganz klare Linie sozusagen nach sich zieht, ja, wo können wir dann frei handeln? Wird Ihnen vielleicht deutlich anhand solcher weniger Sätze, wie brisant diese Fragestellung des kausalen Denkens ist. Ja. Da gibt es mittlerweile in der Philosophie Diskussionen darüber, ob A, wir tatsächlich vollständig determiniert sind oder nicht, ja, und wo eben da die Willensfreiheit bleibt. Ich habe mal Gelegenheit gehabt, mit einem der großen Philosophen des 20. Jahrhunderts mich zu unterhalten, mit Karl Popper. Und da haben wir genau über diese Fragen uns ausgetauscht, beziehungsweise ich habe zugehört und er hat geredet. Das ist eine schöne Anekdote dazu, kann ich auch noch erzählen, wenn es langweilig wird. Und ich habe ihn gefragt, wie ist denn das, wenn wir, also es gibt zum Beispiel Leute, die in der Anthropologie sagen, heute der Mensch ist eine biochemische Maschine. Ja? Das sind alles biochemische Prozesse in uns und die sind vorhersagbar. Also alles determiniert, also keine Willensfreiheit. Und das sagt, und meine Frage an Popper war, stimmt das, sind wir determiniert? Da meint er, ja, aber das sei kein Problem. Daraus resultiert noch nicht unbedingt, dass wir unfrei wären und keine Möglichkeiten haben. Er übersetzt Freiheit mit Möglichkeiten. Ja? Und er sagt, jede kleine chemische Reaktion, jede kleinste, bringt eine Vorhersagewahrscheinlichkeit mit, aber keine eindeutige Ableitbarkeit. Sie haben immer eine Verteilung in Prozessen. Wenn Sie zwei Substanzen miteinander reagieren lassen, dann folgt daraus nicht zwingend, dass dieses eine Ergebnis auftaucht, sondern Sie kriegen so eine Streuung heraus. Da kommt mal das raus und mal das und Sie können sozusagen Häufchen bilden, das passiert viel öfter als das, aber es ist nicht auszuschließen, dass auch solch eine Reaktion auftaucht. Und er sagt, in unserem ganzen Dasein, in unserem Körper passieren so viele Prozesse mit so vielen Unvorhersagbarkeiten oder nicht eindeutig Vorhersagbarkeiten, dass wir nicht mehr behaupten können, wir seien absolut determiniert, ja, sondern wir haben Möglichkeiten. Man könnte jetzt natürlich böse sagen, naja, das sind halt die Möglichkeiten, die die Chemie so eröffnet. Ja. Möglichkeiten, die Verteilungen, Häufigkeiten herstellen. Aber er sagt eben, dass sich das potenziert und dadurch uns ein großes Spektrum sich auftut. Heute wird diese Frage nochmal wieder anders gestellt. Es gibt mittlerweile Fortschritte in der Hirnforschung. Da war Popper mit John Eccles zusammen einer der ersten, die Philosoph plus Neurophysiologe, Hirnforscher, die da Forschung getrieben haben. Und sehr spannendes Buch, Das Ich und sein Gehirn. Da war noch der Versuch von beiden da, sozusagen uns einen Willen zuzuschreiben, uns wegzubringen davon, komplett determiniert zu sein, komplett vorhersagbar zu sein. Das war das große Ziel dieses Buches und dieser beiden bedeutenden Köpfe auf ihren Feldern. Heute gibt es Diskussionen in der Hirnforschung, da kann man experimentell nachweisen, dass wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, bestimmte Entscheidungen zu fällen und sie die fällen, ihr Gehirn bereits vorher etwas getan hat. Also bevor es in Ihrem Bewusstsein zu einer bewussten Entscheidung kommt, ich wähle von den Möglichkeiten 1 bis 4 die Nummer 3 aus, lässt sich bereits zeigen, dass das Gehirn schon entschieden hat, bevor Sie wissen, dass es entschieden hat. Das bringt natürlich wieder, was Determinismus, was Willensfreiheit betrifft und so weiter, eine große Brisanz hervor. Es bringt zum Beispiel auch eine politische und juristische Brisanz hervor. Ist dann der Straftäter eigentlich noch verantwortbar zu machen, wenn er in seinem Bewusstsein gar nicht selber entscheidet, sondern sein Gehirn schon entschieden hat? Also, das sind eine Menge, wenn Sie so wollen, auch ganz pragmatische Probleme, ableitbar aus solchen großen Fragestellungen. Wohin uns da das Denken führt und ob die Kontingenz der Weisheit allerletzter Schluss ist, ob das die letzte Stufe in dieser Diskussion sein wird, das werden wir mal sehen. Wer weiß, wohin die Theoretiker und die Physiker uns da noch bringen.
Doch hingehen, ja.
Nun gut. Aber vielleicht wird Ihnen aus dieser Warte heraus klar, dass das nicht ein rein physikalisches Problem ist, sondern dass das was mit uns zu tun hat. Wie denken wir über das Denken? Wie denken wir über Ursache- und Wirkungsprozesse oder Zufälligkeiten und so weiter? Nun gut. Haben Sie an den Herrn Röhrle dazu noch eine Frage? Ja, ich kann jetzt Sie nach Hause schicken und ich kann auch noch eine Anekdote erzählen. Was ist denn Ihnen lieber?
Dann natürlich Anekdote.
Eine Anekdote, wenn wir schon, runden wir es mal entspannt ab, ne, wenn wir schon so harte Arbeit hier geleistet haben. Also so bei Philosophens daheim wäre die Überschrift. Ja. Diese Begegnung, von der ich vorher sprach mit dem Karl Popper, das war für mich ein sehr besonderer Tag in meinem Leben. Ich war etwa so alt, wie Sie heute wahrscheinlich sind, irgendwo Anfang, Mitte 20 und hatte eine Redakteursausbildung durchlaufen und angefangen, journalistisch tätig zu sein. Und dachte, ach, es wäre doch schön, wenn du deine journalistische Arbeit mit deinen Studieninteressen verbinden könntest. Und du studierst Philosophie, jetzt interview doch mal einen Philosophen. Und dann fang mal gleich oben an, nimm dir einen der wichtigsten überhaupt. Gesagt, getan, ich schrieb den Herrn Popper einen Brief und sagte, Tag Popper, so in etwa, ne, ich möchte Sie mal interviewen, wie sieht's aus, wann kann ich vorbeikommen? Es war sehr erstaunlich, dass ich eine Antwort bekam, also auf so einen Brief würde ich womöglich nicht antworten. Jedenfalls, diese Möglichkeiten gab es da noch nicht. Jedenfalls kam tatsächlich eine Antwort und der Karl Popper... Brauchen Sie noch einen Moment? Mein Doktorvater hat in solch einem Fall einen Satz mir gesagt, von dem ich heute weiß, dass er Herrn Röhrle zitiert hat. Der hat immer gesagt, wer immer erreichbar ist, gehört zum Personal. Nun gut, also Popper antwortete mir auf diesen saloppen Brief und schrieb, ich bin ein alter Mann, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich habe keine Lust zu wiederholen, was ich geschrieben oder gesagt habe. Wenn Sie etwas haben, was darüber hinausgeht, können wir darüber reden. Ja, dann entspann sich anderthalb bis zwei Jahre währender Briefwechsel, in dem ich Herrn Popper versuchte nachzuweisen, dass ich etwas habe, was darüber hinausgeht. Das setzt natürlich voraus, dass Sie das gelesen haben, was er bereits geschrieben hat. Das war nicht ganz wenig, aber wenn einmal so der Ehrgeiz packt, dann ist man ja ganz munter unterwegs. Nun gut, irgendwann kam dann sehr kurzfristig schrieb, ich könne nächste Woche kommen. Und dann rief mich seine Assistentin noch an und sagte, bitte bedenken Sie, Karl Popper ist ein alter Mann. Es war kurz vor seinem 85. Geburtstag. Er hat im Januar, Februar 3 Schlaganfälle hintereinander gehabt. Er ist nicht in bester Verfassung. Also reden Sie bitte nicht länger als 1,5 Stunden mit ihm. Und es wäre ganz hilfreich, wenn Sie noch mal so ein bisschen das Spektrum vorab in dem Brief erläutern, worüber Sie dann mit ihm reden wollen. Nun gut, das habe ich gemacht, habe ihm die Fragen oder die Fragenbereiche noch mal geschickt. Und dann kam ich in England an und hatte noch einen Fotografen dabei. Wir sind in der Nacht übergesetzt mit der Fähre nach Dover. Wir hatten keinen Auftrag, also das haben wir aus eigener Tasche finanziert, dahin zu kommen, und mussten dementsprechend sparen, sind also in der Fähre, mit der Fähre übergesetzt. In der Nacht um 4 standen wir vor Poppers Haus und wir wollten es einfach finden und so am nächsten Tag dann nicht verfahren. Und ja, dann brannte da im Arbeitszimmer noch Licht. Nun gut, wir haben uns irgendwo in die Büsche geschlagen, in den Feldweg, im Auto geschlafen. Am nächsten Morgen wollte ich mich ein bisschen frisch machen und lernte dann, dass es in England, das war in Kensington, also Greater London, keine Cafés gibt in erreichbarer Nähe und auch keine Bahnhöfe, in denen man sich hätte irgendwie mal ein bisschen aufpeppen können. Nun gut, dann hatte ich auch noch den falschen Anzug dabei, der hatte mir 10 Jahre vorher gepasst, aber jetzt nicht mehr. Es fing ziemlich gut an. Und ja, wir kamen dann zur verabredeten Zeit, 10 Uhr morgens, bei Herrn Popper am Haus an. Nettes Haus mit ein bisschen Garten drumherum, so eine Auffahrt und davor ein Tor, da haben wir geparkt, ich laufe hin, klingel. Und dieser freundliche alte Mann, ein Wiener Jude, der ja die meiste Zeit seines Lebens im angelsächsischen Raum verbracht hat, aus Gründen, die Sie sich wahrscheinlich zusammenreimen können, der öffnete mir und ich stellte mich vor, begrüßte ihn und so weiter. Und er antwortete immer in Englisch. Ich sprach Deutsch und er antwortete auf Englisch. Und da wurde mir so langsam ein bisschen mulmig, weil ich davon ausging, dass ich das Interview in Deutsch führen könnte. Und ich bekam so langsam kalte Füße. Ich fragte ihn dann, wiederum auf Deutsch, ob wir mit dem Auto nicht vors Haus fahren können, weil der Fotograf ja viel Gepäck hat und wir das da dann ausladen dürfen. Sagte er, ja klar, kein Problem, und er begleitet uns zum Tor. Ja, und dann stehen wir an dem Tor und er guckt aufs Nummernschild und sagt, ach, da muss ich ja Deutsch reden. Also jemand, der sein Leben lang perfekt zweisprachig war, merkt dann irgendwann nicht mehr, in welcher Sprache er sich bewegt. Aber dass er sich in Sprache bewegen konnte, das habe ich sehr wohl gemerkt. Ich habe in meinem Journalistenleben eine Menge Leute interviewt und sehr, sehr viele Philosophen, Wissenschaftler, Politiker, Prominente gesprochen und diese Interviews häufig auch selber abgeschrieben. Ich habe von Popper auf Band 2,5 Stunden und in diesen 2,5 Stunden gibt es zweimal die Situation, dass er einen Satz beginnt und merkt, dass er ihn so nicht zu Ende bringt. Und dann setzt er nochmal an und spricht ihn erneut und korrekt. Ansonsten sind diese ganzen 2,5 Stunden wie ein Diktat. Es ist alles perfektes, wunderbares, gutes Deutsch. Es gibt noch 1-2 Stellen, da sagt er mal statt des deutschen Begriffs den englischen. Ich habe sowas nie vorher und nie später erlebt, dass jemand so perfekt und klar und deutlich über ganz, ganz schwierige Themen, wie so etwas beispielsweise, gesprochen hat. Übrigens nicht eine und nicht 1,5 Stunden, wie diese Assistentin mir empfahl, sondern 5,5 Stunden. Und nach diesen 5,5 Stunden habe ich dann gebeten, dass wir jetzt aufhören, weil ich nicht mehr konnte. Ich war platt. Ja, 85 Jahre. Nun denn, also, Sie haben heute nur eine gute Stunde zuhören müssen, angestrengt. aber es ist vielleicht auch eine Trainingsfrage. Trainieren wir das Semester weiter. Schönen Abend. Applaus